Wir sind ja dabei, in dieser Konferenz uns Gedanken zu machen über den Prozess des Zurechthelfens. Ich finde das einen guten Ausdruck. Der Heidelberger Katechismus bezeichnet es als das Amt der Schlüssel. Das ist so ein reformatorischer Begriff. Das Amt der Schlüssel bedeutet, jemanden in das Himmelreich hineinzulassen oder eben auszuschließen, aufzuschließen die Tür oder zuzuschließen. Das ist so ein wenig der Begriff dazu. Oder eben die Kirchenzucht, der Begriff der Erziehung, des Züchtigens oder eben der Korrektur, der Erziehung. Es geht da aber eben auch darum, dass wir einander zurechthelfen. Und ich denke, heute wird es so vor allem ein wenig praktischer, auch in praktischen Schritten. Und da sind wir ja immer in der Gefahr, ein bisschen technisch zu werden. Und wir als Menschen überhaupt, die wollen ja immer wissen, ja, sag mir, was ich tun muss. Also wie geht das jetzt? Und da schleicht sich dann schnell auch eine gewisse Gesetzlichkeit rein. So, du musst das so machen und dann passiert das. Und wenn du es so nicht machst, dann ist es falsch. Und das ist ja immer die Gefahr bei uns. Und wir wollen uns bewusst sein, dass es eigentlich um die gute Nachricht von Jesus Christus geht, in allem, was wir tun, dass Jesus im Zentrum ist. Und bevor wir uns mit diesen Schritten jetzt beschäftigen, möchte ich uns hinführen zu diesem Text im Matthäusevangelium, wo es um diese Frage geht. Da geht es eigentlich vorher noch, bevor Jesus sagt, was wir tun müssen, wenn der Sünder sündigt und nicht umkehrt und so weiter. Da erzählt er, worum geht es eigentlich? Und er bringt ein Gleichnis in Matthäus 18. Und darum geht es eigentlich. Matthäus 18, die Verse 12 bis 14. Matthäus 18, 12 bis 14. Da sagt Jesus, was meint ihr? Wenn ein Mensch 100 Schafe hätte und eins von ihnen sich verirrte, lässt er nicht die 99 auf den Bergen und geht hin und sucht das Irrende? Und wenn es geschieht, dass er es findet, wahrlich, ich sage euch, er freut sich mehr über dieses als über die 99, die nicht verirrt sind. So ist es nicht der Wille von eurem Vater, der in den Himmeln ist, dass eines dieser Kleinen verloren geht. Und dann folgt eben unser Text, von dem wir heute Morgen reden. Ich möchte damit sagen, das ist die Haltung. Der Erlöser, Jesus, der gute Hirte, der auszieht, der sucht, der nachgeht, der das verlorene, verirrte Schaf zurückholen will in die Herde. Und wenn es wieder gefunden ist, dann freut er sich. Und diese Freude der guten Nachricht, dass wer verloren ist, gerettet werden soll und zurückfinden soll, das geht ja um die Herde. Also das Schaf war schon mal in der Herde, hat sich verirrt und wird jetzt wieder zurück zur Herde gebracht. Und das soll im Zentrum stehen. Es geht also um Jesus, den guten Hirten, der sucht. Und natürlich sucht er immer auch durch uns. Also wir sind seine Unterhirten, jeder Einzelne, nicht nur der Hirte der Gemeinde, sondern jeder Einzelne ist eigentlich ein kleiner Hirte, der auch für die anderen Sorge trägt. Und das soll heute Morgen im Zentrum stehen, wenn wir darüber reden, jetzt in diesem Vortrag von der Kunst etwas anzusprechen. Es geht eben darum, um diesen Prozess. Wir haben gestern gesehen, zuerst fängt es an, dass ich mich selber prüfe, dass ich selber mich frage, wo stehe ich, dass ich das immer wieder tue. Dann auch, dass wir eigentlich einander einladen möchten, du kannst in mein Leben reden, ich lade dich ein, sprich zu mir, zeig mir, wenn ich falsch liege und gegenseitig dann auch. Und jetzt geht es eben mehr darum, dass wenn ich sehe, dass jemand anderer sündigt, wenn ich sehe, dass jemand anderer sich entfernt vom Herrn, dann habe ich eine Verantwortung. Und darum geht es heute Morgen. Der klassische Text also, wenn es von dieser korrigierenden Liebe oder dem Prozess des Zurechthelfens oder dem Amt der Schlüssel oder der Kirchenzucht, also alles verschiedene Begriffe für die gleiche Sache, ist wie gesagt in Matthäus 18, die Verse 15 bis 20. Und da finden wir auch dieses Dreieck in diesem Text. Und ich lese den Text nun ganz, Vers 15 bis 20. Ich möchte aber auch sagen, dass ich jetzt in diesem Vortrag nur über den Vers 15 rede. Wenn aber dein Bruder sündigt, so gehe hin, überführe ihn zwischen dir und ihm allein. Wenn er auf dich hört, so hast du deinen Bruder gewonnen. Wenn er aber nicht hört, so nimm noch einen oder zwei mit dir, damit aus zweier oder dreier Zeugen Mund jede Sache bestätigt wird. Wenn er aber nicht auf sie hören wird, so sage es der Gemeinde. Wenn er aber auch auf die Gemeinde nicht hören wird, so sei er dir wie der Heide und Zöllner. Wahrlich, ich sage euch, wenn ihr etwas auf der Erde bindet, wird es im Himmel gebunden sein. Und wenn ihr etwas auf der Erde löst, wird es im Himmel gelöst sein. Wiederum sage ich euch, wenn zwei von euch auf der Erde übereinkommen, irgendeine Sache zu erbitten, so wird sie ihnen werden von meinem Vater, der in den Himmeln ist. Denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich in ihrer Mitte. Das ist der Text, und diese Verheißung der zwei oder drei Versammelten finde ich auch interessant, steht eigentlich im Zusammenhang nicht einfach mit dem Gebet, sondern mit diesem ganzen Prozess, also das nur so nebenbei bemerkt. Ich möchte zunächst etwas kurz sagen über das Matthäusevangelium ganz grundsätzlich. Weil es ist ja immer so, man nimmt etwas heraus und schaut diesen Text an und denkt, naja, das steht jetzt hier, aber man muss ja immer auch die einzelnen Verse im Zusammenhang sehen. Und darum möchte ich sagen, worum geht es grundsätzlich im Matthäusevangelium? Es geht grundsätzlich darum, dass der lang erwartete Messias, der gesalbte König Israels, der jetzt gekommen ist, erschienen ist und der das Königreich Gottes sozusagen gründet auf der Erde. Er wird im Matthäusevangelium vorgestellt als der, der die Erfüllung der alttestamentlichen Prophezeiungen ist. Sehr oft lesen wir das ja gerade im Matthäusevangelium, wie geschrieben steht, so wie geschrieben steht. Und dann werden diese ganzen Stellen aus dem Alten Testament zitiert, die eben auf den Messias hinweisen. Er ist die Erfüllung des Bundes, er ist sozusagen derjenige, der unter dem alten Bund vorausgezeichnet war, und jetzt hat Gott sein Versprechen durch Jesus Christus hat er erfüllt. Dieser Messias bringt für Heiden und Juden das Königreich, das Reich des Friedens. Und ich könnte über einige Eigenheiten jetzt noch reden, aber wichtig für uns ist, dass dieses Evangelium einen bestimmten Rhythmus hat. Und zwar sind da abwechslungsweise die Taten von Jesus geschildert, was er getan hat mit seinen Aposteln, was er allein getan hat, die ganzen Heilungen und diese Auseinandersetzungen, und dann fünf Reden. Fünf größere Reden finden wir im Matthäusevangelium. Die erste, die kennen wir, das ist das Kapitel 5 bis 7, die sogenannte Bergpredigt. Die zweite Rede finden wir in Kapitel 10, da geht es darum, dass Jesus die Apostel aussendet und zuvor sie lehrt, wie sie sich verhalten und was sie tun sollen. Die dritte Rede finden wir dann in Kapitel 13, das sind die sogenannten Gleichnisreden. Da geht es darum, wie das Königreich Gottes beschaffen ist, oder die geheimnisvolle Art und Weise, wie es sich ausbreitet, diese Dinge, und was dann, wie es erfüllt, wie es vollendet werden wird. Dann Kapitel 18 bis 20 geht es um das gemeinschaftliche Leben im Königreich und eben insbesondere um das Leben in der Gemeinschaft und die Fragen, wie gehen wir mit Fehlern, mit Sünden, mit diesen Dingen, mit Vergebung, wie gehen wir damit um? Und dann Kapitel 24 und 25 geht es insbesondere um den Verlauf der Geschichte, und da geht es um die Vollendung. Wird oft die Endzeitreden genannt, aber es geht hier eigentlich vielmehr um die Vollendung des Reiches Gottes. Das sind diese fünf Reden, und dass das wirklich so fünf Reden sind, wird auch dadurch deutlich, dass wir jeweils am Abschluss dieser Reden fast wörtlich den gleichen Satz lesen, nämlich: und es geschah, als Jesus dieses Wort vollendet hatte. Und es geschah, als Jesus seine Befehle vollendet hatte. Und es geschah, als Jesus diese Gleichnisse vollendet hatte. Und es geschah, als Jesus diese Reden beendet hatte. Und es geschah, als Jesus alle diese Reden beendet hatte. Also damit sehen wir, dass hier diese Reden eigentlich ganze Blöcke sind, ganze Blocks, und die werden jeweils so abgerundet auf diese Art und Weise. Und diese Reden, wie gesagt, die haben zentral eigentlich mit Gottes Reich zu tun, Gottes Königreich. Und die Fragen hier, die aufgeworfen oder erklärt werden, das geht eben darum, wie leben wir als Bürger des Reiches Gottes, mit anderen Worten, das Herz, wie ist das Herz beschaffen des Bürgers, da könnten wir sagen, so die ganzen selig sind die, die Seligpreisungen und diese Dinge, Verhaltensweisen, Haltungen, dann wie ist das Reich Gottes, wie wird es verbreitet, wie wird es ausgebreitet, weiter, wie ist es beschaffen, das Reich Gottes, wie wächst es, die ganzen Gleichnisse, und dann wie gesagt, der Umgang mit Sünde im Reich Gottes, wie gehen wir damit um, und dann das Letzte, wie wird das Reich vollendet. Also das sind so die Themenblocks dieser, könnten wir sagen, theoretischen Schulungen von Jesus. Und heute ist das Thema eben Umgang mit Sünde im Reich Gottes. Das ist der Themenblock, damit beschäftigen wir uns. Und das soll das Thema sein. Ich denke, das ist wichtig, auch gegenwärtig. Ich glaube, manche jüngeren evangelikalen Theologen, zu denen wir nicht gehören, Gemeindeleiter, tendieren dazu, mehr und mehr Korruption, Hunger, Unterdrückung, wirtschaftliche, politische Missstände in der Welt anzuprangern. Nun, das ist natürlich nicht schlecht. Es ist ja so, dass die Welt schlecht ist, und das wissen wir auch. Aber sie lassen dabei mehr und mehr Missstände in der Gemeinde zu, unter dem Argument der Gebrochenheit, der Barmherzigkeit und der Unfertigkeit des Reiches Gottes. Auch das ist natürlich nicht ganz falsch. Aber ich habe gestern so einen Begriff irgendwann mal kurz gesagt, da geht es um Inklusion, also man versucht, den Unterschied zwischen Kirche und Welt oder Reich Gottes aufzuheben. Man sagt, es gibt keine Grenzen, alles ist Inklusion, also alles wird hineingenommen und da reden wir einander eigentlich nicht mehr ins Leben hinein. Bei Paulus ist es eigentlich, er sagt, er hat eine andere Auffassung von Kirche, von Gemeinde, von Reich Gottes. Er sagt zum Beispiel im 1. Korinther 5, was gehen mich die an, die außerhalb der Gemeinde sind? Dass ich sie richten sollte. Also wir müssen nicht die Missstände der Welt richten innerhalb als Kirche. Habt ihr nicht die zu richten, welche drinnen sind, die außerhalb sind, die richtet Gott. Ich finde das ein sehr zentraler Text, wenn es darum geht, wie ist das eigentlich mit Kirche, unser Auftrag in der Welt? Müssen wir die Missstände der Welt korrigieren oder wo haben wir unseren Auftrag? Wir haben natürlich einen Auftrag an der Welt und auch da geht es darum, dass wir uns einmischen. Aber es geht um eine grundsätzlichere Frage hier. Mit anderen Worten, Jesus möchte, dass sein Reich und seine Gemeinde auf eine bestimmte Art und Weise in den eigenen Reihen mit Schuld, mit Missständen, mit Sünde und Vergebung umgeht. Der Welt predigen wir die gute Nachricht. Und natürlich zeigen wir auch Missstände auf, aber die dienen nur dazu, die gute Nachricht effektiv verkünden zu können. Als Auswirkung erwarten und fördern wir natürlich auch die Veränderung der Bürger des Reiches Gottes. Und darum spricht Jesus dieses Thema an. Wie gehen wir offensichtlich, mit offensichtlich sündhaften Verhalten um und in der Kirche im Reich Gottes? Und darum wollen wir sehen, was Jesus uns an dieser Stelle lehrt. Wir schauen zuerst an Vers 15, ich lese den nochmal. Wenn aber dein Bruder sündigt, so geh hin, überführe ihn zwischen dir und ihm allein. Wenn er auf dich hört, so hast du deinen Bruder gewonnen. Also, wir schauen uns zuerst das Ziel an, die Vision. Also, was ist das erhoffte Ergebnis? Dann schauen wir uns den ersten Schritt an. Wie kommen wir zu diesem Ziel, zu diesem erhofften Ergebnis? Und hier gibt es drei Dinge, die ich wissen muss, wenn ich diesen ersten Schritt gehen will, nämlich, was muss geschehen sein überhaupt? Und wann muss ich den ersten Schritt tun? Und das dritte, wie kann ich diesen ersten Schritt tun? Und dann schauen wir noch ganz kurz die möglichen Resultate an. Das ist so die Gliederung meines Vortrags. Also, diesen Vers haben wir schon gelesen und wir haben gesehen, das Ziel hier, das Ziel ist, dass wir den Bruder gewinnen. Darum geht es. Darum geht es, den Bruder, die Schwester zu gewinnen. Sünde treibt ja immer einen Keil zwischen Menschen. Vielleicht einen kleinen oder einen mittelgroßen oder einen ganz großen, vielleicht nur einen ganz kleinen Splitter, der aber doch ein wenig schmerzt, wenn man drauf drückt. Und dann gibt es eine kleine Entfernung, die ist nur zuerst ganz klein und wird dann vielleicht größer, weil die Infektion ein wenig größer wird, gibt es noch weniger Berührungspunkte und so kann das wuchern. Also diese Trennung, die soll überwunden werden. Und ich glaube, dass hier eine große Problematik ist, dass viel Entfremdung in der Gemeinde, in unseren Gemeinden, viel Lieblosigkeit, viel Abwenden voneinander damit zu tun hat, nämlich, dass man diese Dinge nicht angeht. Ich persönlich glaube, auch Unverbindlichkeit in den Gemeinden auf und ab hat hier seinen Ursprung unter anderem. Natürlich auch die Beliebigkeit, der Zeitgeist, der Unverbindlichkeit. Aber ich denke, auch hier sollte man hinsehen. Warum hat man keine Lust mehr, zusammen zu sein? Vielleicht ist da auch viel untereinander, das einfach nicht ausgesprochen ist. Kleine Enttäuschungen, kleine Missverständnisse, die so eine Oberflächlichkeit schaffen. Jesus will uns gewinnen, und das sehen wir ja auch in dem Gleichnis von dem Hirten mit den 99 Schafen. Es geht nicht darum, das Schaf zu metzgen und dann zu essen, das muss man dann auch mal vielleicht, aber es geht darum, das Schaf zurückzugewinnen. Und hier ist das Ziel. Auch Paulus benutzt ein anderes Beispiel. Paulus schreibt im Galaterbrief Folgendes. Brüder, wenn ein Mensch von einem Fehltritt übereilt wird, so bringt ihr die Geistlichen einen solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht. Wir kommen auf diesen Vers noch ein, zweimal zurück. Ich möchte einfach auf das Wort zurechtbringen hinweisen. Das Wort zurechtbringen, das hat die gleiche Bedeutung oder wird auch benutzt, wo beschrieben wird, wie die ersten Jünger ihre Fischernetze wiederherstellen. Also das Wort zurechtbringen bedeutet auch reparieren, wiederherstellen, wieder tüchtig zum Dienst machen. Und ich denke, das ist eine wichtige Sache und ein schönes Bild. Als Bürger des Reiches Gottes sind wir ja auch vernetzt. Und wir funktionieren nur dann oder wir funktionieren dann am besten, wenn es hier keine losen Enden gibt. Und wenn diese Dinge, die lose sind oder kaputt sind, zu weit offen, wenn da Fische rausschwimmen oder was auch immer, wenn wir das wiederherstellen. Darum geht es, um die Wiederherstellung, um das Zurechtbringen, um das Ausbessern der Beziehungen innerhalb des Reiches Gottes. Und das ist das Ziel. Einander gewinnen, die Verbindung wiederherstellen, Einheit in Gottes Volk, im Leib Christi, wiederherstellen. Ich denke, es gibt auch noch andere Dinge, die ich jetzt nicht sage. Da geht vielleicht dann Brad noch näher darauf ein, oder Kurt. Aber das ist das Ziel in Bezug auf uns Menschen, erst einmal, auf die Gemeinde, auf dieses Wiederherstellen. Gut, dann der erste Schritt. Ich habe gesagt, das sind drei Dinge, die wir wissen müssen. Was, wann und wie. Wenn aber dein Bruder sündigt, also das ist das Was, was passiert, was ist geschehen? Jemand hat gesündigt. Und jetzt ist die Frage, was bedeutet das eigentlich? Und ich glaube, die Frage erscheint erst einmal überflüssig, ist sie aber nicht, sondern wir müssen Sünde immer wieder definieren, weil wir manchmal vielleicht durch unsere Kultur oder unsere Prägung etwas unter Sünde uns vorstellen, dass in Wirklichkeit gar keine Sünde ist. Oder umgekehrt, dass wir etwas nicht als Sünde betrachten, das in Wirklichkeit aber Sünde ist. Nun, was ist Sünde? Abfall von Gott. Rebellion gegen Gott, von Gottes moralischen Geboten, die zusammengefasst sind im Doppelgebot der Liebe, aber ausformuliert in den klassischen 10 Geboten. Hier sehen wir, was das ist, du sollst nicht töten. Jesus zeigt uns auf, das bedeutet auch, du sollst nicht schlecht reden gegen einen anderen Menschen, du sollst sie nicht hassen in deinem Herzen und nicht nur töten, wirklich leiblich getötet, sondern eben auch in den inneren Motiven sozusagen, denn da fängt es an. Wir können aber ruhig noch konkreter werden. Paulus schreibt im jüdischen und im heidnischen Kontext konkret Dinge, zählt er auf. Eine ganze Liste, die können wir uns anschauen. Unzucht, also alle Arten des, also alle sexuellen Sünden außerhalb Sexualität, außerhalb der Ehe und Unreinheit, unreine Gedanken, Zügellosigkeit, Ausschweifung, also sind auch Süchte, können darunter gezählt werden, einfach eine Haltlosigkeit, Ungebremstheit sozusagen, Götzendienst, Habsucht, die beiden Dinge sind ja nahe verwandt, dann Zauberei, also gewisse magische Praktiken, aber auch ein magisches Denken, das versucht, die Mächte zu manipulieren mit bestimmten Handlungen. Es gibt auch eine christliche Form der Magie natürlich, gehe ich jetzt nicht darauf ein. Dann Feindschaften, das ist interessant, wenn wir sehen, dass Götzendienst und Feindschaft, das sind beides Sünden. Und wir haben gestern viel im Buch der Sprüche gelesen und das ist Gott ein Greuel. Und wenn wir von Gräuelsünden hören, denken wir oft an diese okkulten Dinge, diese ganz schlimmen Dinge oder diese abartigen sexuellen Dinge. Aber Feindschaft ist Gott ein Greuel auch. Auflehnung. In der Gemeinde erleben wir da manchmal auch Auflehnung. Und als basisdemokratische Nation der Schweizer, wir haben diese Grundhaltung der Auflehnung, oder? Bundesrat von vornherein schlecht. Oder die müssen kontrolliert werden, da musst du aufpassen, du musst immer allen auf die Finger schauen und ich traue niemandem, der mehr als 2 Personen ist. Das ist schon gefährlich. Eifersucht, Zornausbrüche, Selbstsucht, die ganzen wieder Zwistigkeiten, Parteiungen, Neiderei sollte das eigentlich heißen. Dann auch Alkoholismus, dann Esssucht, Leidenschaften und so weiter, böse Begierde, Wut, Lästerung, diese Dinge. Das sind also konkrete Ausformungen und da gibt es eigentlich keine Zweifel, wenn wir so wollen. Und wenn ich sehe, wie jemand sich auf solch eine Art und Weise verhält, so dass es sichtbar ist in meinem Umfeld oder gegen mich, dann bin ich aufgefordert zu handeln. Das wäre die erste Frage. Was? Also wenn mein Bruder sündigt, wenn ich gesehen, beobachtet habe, wenn ich selber ein Opfer bin, dann soll ich hingehen. Dann soll ich hingehen. Wenn ich sehe, dass dieser Bruder nicht reagiert, also wenn er sich selber entschuldigt, zu mir kommt und mich um Vergebung bittet, dann ist natürlich alles klar in der Regel. Dann muss man da nichts starten, sondern der hat sich selber geprüft, darüber haben wir gestern gesprochen, hat gemerkt, da habe ich mich versündigt, da wurde ich schuldig und ich bringe das in Ordnung. Wenn da aber nichts dergleichen passiert, dann denke ich, ist es gut, die Sache anzusprechen. Das Wann. Wenn aber dein Bruder sündigt, so gehe hin. Nun, wann soll ich hingehen? Es gibt Textzeugen, die hier an dieser Stelle, also einige griechische Textgrundlagen, die ergänzen, wenn dein Bruder gegen dich sündigt. Also die Frage ist, muss ich jetzt hingehen, überall wo ein Bruder sündigt oder nur wenn er gegen mich sündigt? für dieses Verständnis, dass ich nur dann etwas unternehmen muss, wenn er gegen mich sündigt, sprechen verschiedene Dinge. Also dafür, für diese Sichtweise, sprechen verschiedene Stellen dafür. Zum Beispiel Lukas 17, Vers 4. Lukas 17, Vers 4, da beschreibt, das ist die Parallelstelle zu diesem Text. Da sagt Jesus in diesem Zusammenhang, wenn dein Bruder sündigt, so weise ihn zurecht. Und wenn er es bereut, so vergib ihm. Und wenn er siebenmal am Tag an dir sündigt und siebenmal zu dir umkehrt und spricht, ich bereue es, so sollst du ihm vergeben. Also verstehen wir, hier geht es wirklich darum, dass es mich selber betrifft. Also nicht, wenn Fritzli gegen Vreneli sündigt, dann geht mich das ja eigentlich nichts an, könnte man meinen, sondern hier geht es wirklich darum, dass der Mensch gegen mich sündigt. Auch in Matthäus 18 selber, also in diesem ganzen Gebilde hier, fragt Petrus danach, wie oft muss ich denn jemandem vergeben, der gegen mich sündigt? Also Petrus bezieht diesen Prozess hier an dieser Stelle auf sich. Das kommt gerade anschließend an Matthäus 20, sagt Jesus, sagt Petrus, ja, aber das mit dieser Vergebung, wie oft denn? Das wäre ja auch noch eine andere Frage, oder? Also wie oft muss ich mir das immer wieder gefallen lassen? Oder muss ich siebenmal? So, da merken wir, das wird auf die Zweierebene bezogen, nicht auf eine dritte Person. Ich würde sagen, das ist richtig, oder? Also dann, wenn jemand gegen mich schuldig wird, dann bin ich garantiert eigentlich aufgefordert, den anderen anzugehen. Aber ich glaube, Paulus legt diesen Sachverhalt noch etwas allgemeiner dar, wenn er im Galaterbrief schreibt, an dieser Stelle, Brüder, wenn auch ein Mensch von einem Fehltritt übereilt wird, so bringt ihr die Geistlichen einen solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht. Ich glaube, hier geht es wirklich darum, dass wir das ausweiten können. Also wenn ich beobachte, wenn ich Zeuge werde über eine Sache, über ein sündhaftes Verhalten, dann merke ich das und dann habe ich durchaus auch die Verantwortung zu handeln. Gut. Genau, also, Paulus sagt hier, was geschieht, also wann, wenn dein Bruder sündigt. In der Elberfelder Bibel heißt es, wenn er von einer Sünde übereilt wird. Man kann das Wort verschieden übersetzen. Die Einheitsübersetzung, die sagt, wenn dein Bruder sich von einer Sünde hinreißen lässt. Die Herder-Übersetzung wenn bei jemandem eine Sünde angetroffen wird. Die Zürcher-Übersetzung, die neueste Ausgabe, wenn er ertappt wird. Also hier werden verschiedene Nuancen deutlich übereilt. Das Wort bedeutet eigentlich, wenn zwei Männer im Rennen rennen und der eine wird vom anderen eingeholt. Also diese Verfolgung, die Sünde, wir lesen das auch im Alten Testament, die Sünde lauert vor der Tür. Oder die lauert und wartet, bis sie dich einholen kann und bis sie dich packen kann, bis du dich dazu hinreißen lässt. Das sind diese Dinge. Also wenn wir das beobachten. Die Sünde hat einen Menschen ergriffen, er hat sich hinreißen lassen. Das ist deutlich sichtbar geworden. Und mindestens eine Person, also ich, bin davon Zeuge gewesen, dass das so gewesen ist. Entweder gegen mich oder gegenüber einer dritten Person. Wayne Grudem, ein systematischer Theologe, gibt in diesem Zusammenhang noch etwas zu bedenken, nämlich dass in den Lebensbereichen, wo berechtigterweise Meinungsverschiedenheiten bezüglich Verhaltensmuster unter Christen bestehen, Paulus zu einem großen Maß an Toleranz auffordert. Mit anderen Worten, es geschieht eben schnell, dass man Er nimmt das Beispiel im Römerbrief, oder? Die einen essen Fleisch, die anderen nur Gemüse, die einen erlauben sich das, die anderen jenes, und alle denken, ich bin biblisch, du bist unbiblisch. Also hier müssen wir unterscheiden zwischen wirklich Dingen, die einfach verschieden gesehen werden. Wir können unser Leben verschieden gestalten. Und die Bibel gibt uns nicht Anweisungen, welche Hemder wir anziehen und wie wir sie knöpfen müssen und wie wir unsere Haare und Schuhe binden müssen und diese Dinge. Also die werden uns nicht, da haben wir große Freiheit. Und manchmal denken wir vielleicht, das müssen alle so machen, weil ich erlebe das als ein großer Segen und ich möchte, dass der andere auch gesegnet ist und darum muss er das auch so machen wie ich. Also hier gibt es auch diese Gefahr und davor warnt hier. Oder das gibt Wayne Grudem zu bedenken und ich denke, das tut er berechtigterweise. Wann handle ich also, sobald ich sehe, hier wieder, wann handle ich, sobald ich sehe, dass jemand gesündigt hat und nichts unternimmt, sondern diese bestimmte Sünde einfach so bestehen bleibt, dann soll man hingehen, um zu helfen. Dann soll man das erst, um nochmal zu dem Bild zu gehen, ich sehe, oh, das Schäflein entfernt sich langsam von der Herde und jetzt als Hirte mache ich ein paar Schritte auf das Schäflein zu. Wie soll ich das tun? Nächste Frage, wie soll ich das tun? Ich überführe ihn, und das sagt Jesus hier, Vers 15 wieder, wenn aber dein Bruder sündigt, so geh hin, überführe ihn zwischen dir und ihm allein. Also ich soll zu dieser Person hingehen, allein. Ich glaube, wir versagen hier oft. Wir haben keine Mühe, in der Regel die Sünde zu besprechen vor einem Dritten, ohne dass der Sünder mit dabei ist. Also wir besprechen diese Sünde schon unter vier Augen, aber unter den falschen vier. Also wir reden mit jemandem, hast du gesehen, hast du gehört, wie ist und kannst du dir und stell dir vor. Und reden nicht mit dem Betreffenden. Hingehen bedeutet aber mit der betreffenden Person. Überführe ihn, heißt es im Text. Das bedeutet aufzeigen und nachweisen. Und das grenzt die Sache ja auch schon mal ein. Es sind nicht nur lose Vermutungen, sondern ein Überführen bedeutet, ich habe hier etwas Handfestes, das ich vorbringen möchte. Und wie gesagt, nicht nur eine Geschmacksfrage, handelt sich nicht nur um eine Geschmacksfrage oder um eine Kulturfrage sozusagen. Jesus sagt nicht im Text, mit welcher Haltung das geschehen soll. Also, wie soll ich hingehen, wie soll ich mich innerlich verhalten? Er redet aber grundsätzlich ja über die Haltung, wir haben das vorhin gesehen, in Matthäus 5 bis 7 redet er über die Haltungen des Bürgers von Gottes Reich. Zum Beispiel in Matthäus 7, Vers 3 bis 5, da haben wir gestern schon gehört. Was siehst du den Splitter, der in deines Bruders Auge ist? Den Balken aber in deinem Auge nimmst du nicht wahr? Oder wie wirst du zu deinem Bruder sagen, erlaube, ich will den Splitter aus deinem Auge ziehen, und siehe, der Balken ist in deinem Auge? Heuchler, ziehe zuerst den Balken aus deinem Auge, und dann wirst du klar sehen, um den Splitter aus deines Bruders Auge zu ziehen. Kurt hat darauf hingewiesen, gestern schon, manchmal wird dieser Vers so verstanden, ich mache lieber gar nichts, weil ich habe ja einen riesigen Balken offensichtlich vor dem Gesicht. Darum habe ich keine Berechtigung, beim anderen etwas anzusprechen. Das sagt Jesus aber nicht. Er sagt, was wir zuerst tun sollen. Wir sollen uns zuerst kritisch hinterfragen und wir sollen auch das Verhältnis betrachten. Davon ausgehen, meine Schuld ist wahrscheinlich größer als die meines Bruders. Jesus spricht in einem anderen Gleichnis, auch in Matthäus 18, davon, gleich nach der Frage, wie oft soll ich vergeben, sagt er, es war einmal ein Mann. Ein Mann, der hatte Schulden beim König oder bei einem großen Herrscher. Wir kennen die Geschichte, wie die dann weitergeht. Und der fleht, bitte vergib mir meine Schuld. Und das war ein riesiger Betrag von Schulden. Und dann wurde ihm die Schuld erlassen. Und er geht dann und sieht einen Mitknechten und würgt ihn und sagt, du Kerl, du bist mir was schuldig und gib das her. Und das war viel weniger als das, was der Mann dem Herrscher da geschuldet hat. Und dann wurde das bekannt und der Herrscher nahm diesen einen und schmiss ihn ins Gefängnis und hat gesagt, so, jetzt wirst du bezahlen, bis du alles bezahlt hast. Vorher kommst du nicht aus dem Gefängnis. Also auch hier die Relation. Gehe immer davon aus, dass deine Schuld, die Gott dir vergeben hat, die ist größer als die Schuld, die dein Bruder oder deine Schwester mit sich herumträgt. Wir wissen also, wir sind selber fehlerhaftig, wir sind selber korrekturbedürftig und darum nehmen wir auch die Haltung ein, die Paulus beschreibt, den Geist der Sanftmut. Also wenn einer von einem Fehltritt übereilt wird, dann weist ihr ihn zurecht, die übrigen, die Geistlichen sozusagen, also diejenigen, die den Heiligen Geist haben, und damit gibt er die Richtung an, finde ich gut, denn das ist der Geist der Liebe, die den Sünder sucht und nicht vertreibt. Der Heilige Geist sucht ja den Sünder, der Geist von Jesus sucht ihn und vertreibt ihn nicht. Und wenn wir im Geist, als geistliche Menschen, den Sünder ansprechen, dann tun wir das mit einer suchenden Haltung, mit einer gewinnenden Haltung. Diese Sanftmut, im Geist der Sanftmut, Freundlichkeit könnte dieses Wort auch bedeuten, mild. Ich möchte freundlich und wohlwollend dem anderen gegenüber auftreten. Das finden wir auch an anderer Stelle, zum Beispiel Kolosser 3, Vers 12. Also freundlich, mitleidend, geduldig, wohlwollend, wir könnten auch sagen suchend, noch dahin dazuführen. Jesus sagt ähnlich, wie ihr wollt, dass euch die Menschen tun sollen, tut ihnen ebenso. Mit anderen Worten, wie möchte ich denn angesprochen werden? Also ich persönlich am liebsten gar nicht. Und da ist das Handicap dann mit diesem Vers. Oder? Okay, wenn ich nicht angesprochen werden will, spreche ich auch niemanden an. Das kann ja dann auch zu einer Versuchung werden. Liebe glaubt alles, Liebe hofft alles, auch das, wir denken nicht das Schlimmste, der andere hat bestimmt das absichtlich gemacht, wir hegen keine negativen Vorurteile. Gut, habe ich da noch was? Na, da kommt denn nachher. Was bedeutet das praktisch? Mein Vortrag heißt ja, von der Kunst etwas anzusprechen. Und es ist ja so, eine Kunst, die lernt man nicht von heute auf morgen. Ein Künstler, der hat viele, sagen wir mal, ein Maler, der hat viele unfertige Leinwände oder Papierbögen, die sind mit Skizzen voll. Weil da hat er geprobt und geübt und wieder aufgehört und nochmal neu angefangen. Also ein Künstler ist kein Künstler von heute auf morgen. Und wenn wir eine Kunst erlernen, dann ist das ja so, dass wir das nicht von heute auf morgen in der völligen perfekten Ausformung tun. Und so ist es auch, wir sind uns nicht gewohnt, vielleicht etwas anzusprechen. Darum kommt es uns immer unnatürlich vor. Das ist immer komisch. Also wenn du Gitarre lernst, zum Beispiel, oder? Die Griffe mit den Fingern, die Finger kann man gar nicht so verbiegen. Wie machen das die anderen? Das geht nicht. Das ist nicht einfach von heute auf morgen da, sondern das kostet eine Fertigkeit. Es wird Überwindung kosten. Aber das hindert uns nicht, diese Kunst zu erlernen. Denn, wie gesagt, unser König, Jesus, der sagt uns, das ist das, was ich von euch will. So gehen wir miteinander in meinem Reich um. Das ist mein Reich hier und so gehen wir miteinander um. Und wir haben das Ziel vor Augen, das sind die vertieften Beziehungen, das geflickte Netz, die stärkere Liebe, die praktizierte Liebe und dadurch auch das größere Wachstum des Leibes, die größere Reife des Leibes. Nun, es gibt jemandem anzusprechen, da gibt es verschiedene praktische Möglichkeiten. Soll ich das gegenüber zum Essen einladen oder soll ich ihn kurz nach dem Gottesdienst ansprechen oder soll ich ein E-Mail schreiben oder soll ich telefonieren, soll ich es sofort tun oder noch ein wenig warten, soll ich ihn zu mir einladen oder soll ich mich einladen lassen, zu der Person gehen oder soll ich es so tun wie Nathan, der dem David eine Geschichte erzählt und dann sagt, du bist der Mann. Das wäre noch effektiv, oder? Das wäre ein bisschen so, das fährt in die Knochen. Ich denke, grundsätzlich gilt, Schreiben ist immer die schlechteste Variante. Schreiben ist immer die schlechteste Variante. Jetzt könnte man sagen, ja, Moment, aber die Paulusbriefe, die sind ja voller geschriebener Ermahnungen, oder? Ja, das ist schon so. Aber der Paulus, der hatte das Problem, dass er nicht anwesend war. Und wir merken, dass der Paulus an einer Stelle sagt, den Rest werde ich dir sagen, wenn ich da bin. Das war für ihn wichtiger, Dinge zu sagen, wenn ich anwesend bin. Das Schreiben hat einfach den Nachteil, WhatsApp oder SMS, das Zeugs ist alles viel zu klein. Auch lange Briefe, da verheddert man sich und da kommt man in einen Briefeschwall hinein und wenn man einmal Send gedrückt hat, dann ist er draußen, oder? Dann kann man ihn nicht mehr zurückholen und solche Dinge. Also das ist eher schwierig. Da kommt auch nicht die Stimmung, der Gesichtsausdruck, die Sorge kommt da nicht so richtig durch. Und wir kennen das, wenn wir die Paulusbriefe lesen, dann haben wir, mir geht es so, ich denke euch auch, wenn ihr die Paulusbriefe lest, dann prägt euer Bild von Paulus, prägt die Art und Weise, wie ihr diese Worte wahrnehmt. Also wenn der Paulus sagt, ich weiß doch auch nicht, weist einander im Geist der Sanftmut zurecht, oder? Und wenn du denkst, der Paulus, das war so einer, dann stellst du dir vor, dass er das so geschrieben hat. Weist einander im Geist der Sanftmut zurecht! Oder? Weil Paulus ist so einer. Das wird ja deutlich, überall. Und wenn du Paulus ein wenig differenzierter kennengelernt hast, wenn du Römerbrief 16 gelesen hast, grüß die Syntyche, sie hat viel für den Herrn gearbeitet. Nehmt diese Frau auf, sie war mir eine große Hilfe. Grüß diese Frau, sie war eine Mutter für mich. Dann werden diese Worte plötzlich zu weist einander zurecht im Geist der Sanftmut. Das kommt ganz anders drüber. Und damit möchte ich sagen, diese schriftlichen Dinge, die sind oft schlecht. Streicht das, löscht das Zeugs und wir müssen einander helfen und persönlich begegnen. Da wird viel schneller werden Dinge geklärt. Manchmal sind Briefe notwendig. Man muss Notizen machen, man muss sich selbst erstmal aufschreiben, was möchte ich sagen. Nach 3 Tagen lese ich das Zeugs nochmal durch, streiche die Hälfte, weil es war dann in der Wut verfasst. Aber eigentlich möchte ich mit meinem Gegenüber reden. Das ist mal das Erste. Und dann, ich darf, und ich glaube, das dürfen wir, es heißt ja unter 4 Augen. Aber wir haben das gestern, und ich bin eigentlich noch froh, dass Brad das gesagt hat oder die Sprüche zitiert hat. In den Sprüchen heißt es, Pläne scheitern, wo keine Besprechung ist, wo aber viele Ratgeber sind, kommt etwas zustande. Ich möchte damit nicht sagen, dass ich vor die Gemeinde gehe und sage, liebe Gemeinde, ich habe ein Problem mit Bruder X, was soll ich jetzt tun? Sondern ich denke vielmehr, dass ich vielleicht jemanden frage, der nicht im Kontext dieser Person jetzt lebt, sondern dass ich jemanden frage und ganz anonym schildere, du, ich habe folgende Situation, wie würdest du vorgehen? Da frage ich vielleicht nochmal eine andere Person, du, ich habe folgende Situation, wie denkst du, sollte ich vorgehen? Sollte ich einladen, telefonieren, reden, was denkst du? Und wenn ich so den weisen Rat von Geschwistern aufnehmen kann, wird mir das helfen, wirklich auch einen praktischen Schritt tun zu können. Nun, wir können sagen, ja, also man muss alles wissen, der Moment ist wichtig, aber letztlich kommt dann doch der Moment, wo man etwas tun sollte. Und wie gesagt, ich denke, hier ist auch die Haltung, da haben wir schon darüber geredet, die Liebe glaubt und hofft alles. Also wir glauben und hoffen, dass der andere nicht absichtlich Böses tut. Wir denken das Beste vom anderen. Dass er sich vielleicht nicht selbst wahrgenommen hat oder dass er selber unter seiner Art leidet. Und so finden wir dann auch den Mut. Wir finden auch den Mut bei dem Gedanken, den ich schon erwähnt habe, es geht darum, dass der Himmel sich freut. Es geht darum, dass der Himmel sich freut und dass wir Jesus verkörpern, dass wir auf jemanden zugehen und ihm helfen. Gottes Liebe ist eben aktiv. Wir lesen in Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er beide Augen zugedrückt und uns in Ruhe gelassen und nicht gestört hat. Versteht ihr? Also die Liebe von Jesus, die ist aktiv, die geht und sucht und Jesus ist gekommen zu suchen und zu retten, was verloren ist. Das finden wir hier in Lukas 5, Vers 32. Mit dieser Haltung kann ich jemanden ansprechen. Demütig, und ich denke, es ist hilfreich, wenn wir das auf die Art und Weise tun. Mir ist aufgefallen, dass. Ich habe beobachtet, dass. Was sagst du dazu? Also, dass ich dem anderen Raum gebe, sich zu erklären. Bevor ich sein Verhalten beurteile. Das ist ja schnell, dass wir etwas sehen und uns ein Urteil bilden. Ich habe das erlebt vor vielen, vielen Jahren. Da hat jemand etwas gehört und sich aufgrund seiner eigenen Erfahrung ein Urteil gebildet. Also wenn der das sagt, dann hat er diese Sünde getan. Weil wenn ich so etwas sagen würde, dann hätte ich diese Sünde getan. Verstehen wir? Das ist manchmal noch trickreich, wie wir oft von uns aus denken. Unsere Erfahrung, diese Aussage bedeutet diese Sünde bei mir. Und darum ist es auch beim Gegenüber so. Und darum ist man demütig und fragt, möchte sich zuerst informieren. Nämlich Sprüche 18, wer Antwort gibt, bevor er zuhört, dem ist es Narrheit und Schande. Ich glaube, auch das ist eine wichtige Regel. Wir sind ja nicht Jesus. Wir sind in der Regel auch nicht der Prophet Nathan, der genau gewusst hat, was das Problem beim David ist. Wenn du das weißt, kannst du diese Dinge natürlich so auch gerade ansprechen. Aber oft wissen wir ja nicht wirklich, was dahinter steckt. Und darum sagt die Schrift, seid schnell zum Hören und langsam zum Reden. Also diese Bereitschaft, den anderen erst einmal anzuhören, was ist seine Sicht der Dinge. Aber wie gesagt, nachdem ich das alles so möglichst differenziert gesagt habe, bleibt es doch dabei, wahrscheinlich stellen wir uns etwas plump an und müssen uns aber nicht wegen der mangelnden Kunstfertigkeit grundsätzlich davor scheuen. Sondern ich glaube, die Liebe bleibt aktiv. Und ich denke, hier haben wir große Chancen, hätten wir mehr Chancen, dass Dinge sich zum Besseren wenden würden in Beziehungen innerhalb der Gemeinden. Wenn er auf dich hört, das ist dann der letzte Punkt, das mögliche Resultat. Ich finde das wichtig, wie gesagt, wenn er auf dich hört, das bedeutet ja, Jesus lässt die Möglichkeit offen, dass der Angesprochene nicht auf mich hört. Und wenn er das nicht tut, folgt der nächste Schritt. Und über den werden wir nachher dann noch hören. Aber es ist gut möglich, dass er hört. Und diese Haltung sollten wir einnehmen, davon sollten wir uns überzeugen lassen. Das Gegenüber ist grundsätzlich willig und wir können einander gewinnen. Und Spaltungen, Missverständnisse, Auseinanderleben könnte verhindert werden. Das ist unsere Vision bei dem Ganzen, wenn wir diesen Vers 15 ernst nehmen. Wenn wir das aus dem Weg räumen, was uns trennt, uns stört, unsere Beziehung zueinander und unsere Beziehung zum Herrn, dann glaube ich, ist ein großer Sieg möglich und wahrscheinlich. Und dadurch entsteht dann eben auch eine tiefere Liebe zueinander. Aber auf der anderen Seite müssen wir auch wissen und nüchtern bleiben. Jesus sagt nicht, dass wir auf alle Fälle kurzfristig zum Erfolg kommen. Es gibt keine garantierte Erfolgsstrategie. Das finde ich immer wichtig. Das ist ja die Gefahr bei uns Verkündigern, dass wir sagen, das ist die garantierte Erfolgsstrategie. Wenn du das tust, dann wird das dabei herauskommen. Jesus geht aber davon aus, es kann sein, dass jemand nicht auf dich hört, nicht einlenkt. Nun, dafür bin ich dann nicht verantwortlich. Und ich finde, das ist auch entlastend. Ich bin nicht dafür verantwortlich, wie der andere reagiert. Das ist eine Entlastung. Denn ich mache oft aus meiner subjektiven Warte, versuche ich sofort, ja, jetzt habe ich den noch mehr verärgert, das mache ich nie mehr. Also so, das hast du gesehen, wie das herauskommt. Jetzt ist der hässig und Finger weg, ich lasse davon. Das kann ich nachvollziehen, weil das ist ja unangenehm und dann überwindest du dich, etwas Unangenehmes zu tun und dann geht's in die Hose. Ja, das mache ich nicht mehr. Ich mache doch nichts Unangenehmes, dass dann in die Hose geht, oder? Aber Jesus sagt, es kann sein, dass es in die Hose geht, erstmal, also bildlich gesprochen, oder? Und darum muss ich mich dann nicht geißeln, wäre ich nur nicht so plump gewesen, hätte ich es nur anders, oh, wenn ich doch und ach und oh, sondern die Möglichkeit besteht. Und ich denke, das sollten wir uns einfach auch bewusst sein. Wir können enttäuscht werden im ersten Moment. Und wir werden aber nicht dabei bleiben bei der Enttäuschung, sondern wir werden dann im nächsten Vortrag sehen, was weiter geschehen wird. Gut, ich bin hier am Ende meines Lateins und darum werde ich noch beten.